Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Wenn die mexikanische Nationalmannschaft spielt, dann ist die Stimmung meistens richtig aufgeheizt. Die Fans reisen dann schon Stunden vorher an. Sie feiern, campen und grillieren vor dem Stadion.
Siempre vamos a ser mexicanos y siempre
estos mexicoamericanos que dan todo por la selección mexicana, que saben que estos 95 minutos o quizá más.
Mexiko gegen Australien. Vor knapp zwei Wochen messen sich diese beiden Mannschaften ein Testspiel für die Fußball-WM. Mexiko gewinnt die Partie 1-0 und die Fans feiern. Ronny, was aber besonders ist an dieser Partie, das wirkt wie ein Heimspiel, aber es fand in der Nähe von Los Angeles statt.
Ja, das Spiel fand in Pasadena statt, Großraum Los Angeles, und da finden regelmäßig auch Spiele der mexikanischen Nationalmannschaft statt, weil das seit ungefähr 20, 30 Jahren ein großes Potenzial hat. Sowohl für den mexikanischen Fußballverband, aber auch für den US-amerikanischen Fußballverband, die sogenannte Max-Tour, dass die mehrere Spiele pro Jahr in den USA bestreiten, weil es natürlich viele Millionen Menschen gibt mexikanischer Herkunft, die sich für die mexikanische Mannschaft, für ihre alte Heimat, für ihre Wurzeln interessieren und das im Fußball wunderbar emotional ausleben können.
Politisch sind die USA und Mexiko eher zerstritten. Fußballtechnisch aber bilden sie einen gemeinsamen Markt. Wie diese nicht immer ganz einfache Beziehung aussieht, das erklärt uns der Fußballjournalist Ronny Blaschke. Ich bin Alice Grosjean. Eben wenn es so um die Beziehung geht zwischen USA und Mexiko, dann denkt man als erstes an die Grenze, die Migration Richtung USA, Drogenschmuggel. Aber im Fußball, haben wir gerade gehört, wird kooperiert. Wie kommt das?
Ja, USA und Mexiko im Fußball sind quasi eine gemeinsame Welt, weil der Fußball in Mexiko viel stärker verwurzelt war historisch und die Migranten haben ihren Lieblingssport quasi in die USA mitgebracht. Und das hat der US-amerikanische Verband viel zu spät erst als großes Potenzial wahrgenommen. In den 90er Jahren hat man dann gemeinsam mit einer Marketingagentur ein Konzept erarbeitet und dann Jahr für Jahr mehr Freundschaftsspiele der mexikanischen Mannschaft in den USA auch ausgetragen. Das fanden Sponsoren interessant, das fanden dann die Fernsehsender interessant, die Medien. Und alle haben richtig gut Geld mitverdient. Und so ist der Fußball eben so ein Symbol für das Verbindende zwischen der Minderheit und der Mehrheitsgesellschaft.
Wenn wir uns die Verhältnisse der mexikanischstämmigen Community in den USA als Ganzes anschauen, das ist eine riesige Gruppe. Wie kommt das bei denen denn so an?
Ich glaube, das hat in den vergangenen Jahren unter Donald Trump nochmal zugenommen, weil wenn die US-Regierung und führende Politiker mexikanischstämmigen Menschen ständig einreden, dass sie nicht willkommen sind, dass sie Vergewaltiger seien, dass sie Drogendealer seien, dann wächst vielleicht nochmal die Identität auch mit der Heimatnation, mit der Nation von Eltern und Großeltern. Und wo kann man das besonders gut zum Ausdruck bringen, ist eben im Fußball. Und außerdem ist Mexiko im Fußball eigentlich stärker als die USA. Dort kann man eben zeigen, man ist eben fußballerisch besser als die größte Volkswirtschaft der Welt. Mhm. Und diese Tickets, die kosten teilweise drei- oder viermal so viel wie jetzt im Aztekenstadion in Mexico City. Damit kann also der mexikanische Fußballverband durchaus mit einer zweistelligen Millionenzahl an Dollareinnahmen pro Jahr rechnen. Und ein bisschen bleibt eben auch bei den Austragungsorten und beim US-amerikanischen Verband hängen. Also diese Emotionen kann man sehr lukrativ auch in das Budget einbinden.
Ich habe bei der Recherche unter anderem auch, bin ich auf ein TikTok-Video gestoßen, das vergleicht so ein bisschen die beiden Fankulturen. Zuerst die USA und dann Mexiko.
Versus Mexico.
Ist alles sehr Stereotyp, ist mir klar. Aber deckt sich das so ein bisschen mit deiner eigenen Erfahrung?
Ich habe in beiden Ländern, USA und Mexiko, Fußballspiele verfolgt. Und kulturell ist der Fußball in Mexiko sicherlich länger und tiefer verwurzelt. In den USA ist Sport generell mehr eine Unterhaltungs- und Wirtschaftsindustrie. Und was das Interessante an der mexikanischen Fußballkultur ist, ist das Symbolische. Ja, das größte Stadion heißt Aztekenstadion. Also man beruft sich allein in der Symbolik eben auf das vorkoloniale Mexiko, auf die Azteken, auf die große Zivilisation. Die Vereine in Mexiko heißen Tigres, die Tiger, Chivas, die Ziegen. Ja, also man greift auch auf dieses ländliche, animalische Folklore zurück. Also wer sich ein bisschen auf die mexikanische Fußballkultur einlässt, der wird da vieles entdecken. Ja, und die US-Amerikaner, die haben auch eine spannende Fußballkultur, die inzwischen ja auch teilweise mexikanisch geprägt ist. Auch die Fans von Clubs in L.A., in Houston, in Chicago, da sind natürlich viele mexikanischstämmige Fans auch dabei. Deswegen sozusagen ist der US-Fußball die Zuschauerschaften fast schon ein bisschen mexikanisiert. Es vermischt sich also und lässt sich gar nicht mehr so genau trennen.
Wie ist das denn, wenn die USA, die Nationalmannschaft der USA gegen die Nationalmannschaft von Mexiko spielt? Wie muss ich mir das dann vorstellen?
Da gibt es immer wieder auch unterschiedliche Spiele und da ist der US-Fußballverband US Soccer oftmals ja auch schon etwas peinlich betreten gewesen. Denn wenn es wichtige Pflichtspiele gab zwischen den USA und Mexiko, dann haben oftmals die Mehrheit der Fans für Mexiko gestimmt. Also die USA spielt auf eigenem Grund, aber wirkte wie ein Auswärtsspiel. Das führte irgendwann dazu, dass bei ganz wichtigen Pflichtspielen der US-Verband die Spiele eher ein bisschen weiter in den Norden verlegt hat. Columbus in Ohio zum Beispiel, 2400 Kilometer von der Grenze entfernt, da leben relativ wenige Latinos. Und es ist auch so, es gab mal einen Fall, da hat die USA sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert, 2018. Und der Spieler Landon Donovan, der hat dann, ein US-Amerikaner hat danach gesagt, den halten wir jetzt eben für unsere Zweitlieblingsmannschaft, für Mexiko. Da hat er einen riesigen Shitstorm für bekommen, weil natürlich gerade die konservativen Amerikaner rund um Donald Trump, das war damals seine erste Amtszeit, die legen das natürlich den Latinos als Integrationsverweigerung aus, wenn sie in den USA immer noch für das alte Nationalteam schwärmen. Also diese alten Migrationskonflikte, dieser Kulturkampf, der drückt sich eben auch im Fußball aus.
Wenn wir jetzt noch den Übergang machen, wir haben jetzt vor allem über die Nationalmannschaften geredet auf nationaler Ebene. Wie sieht das denn aus bei der Clubliga? Also jetzt gerade in den USA, die Fußballkultur ist jetzt nicht gleich wichtig wie andernorts, wie in Europa zum Beispiel, wie in Südamerika. Wie sieht das da aus?
Ja, der Fußball hat ein paar Jahre auf dem Buckel in den USA, wurde von europäischen Einwanderern im späten 19. Jahrhundert ins Land gebracht, aber auf Jahrzehnte hinaus eben von europäischen Einwanderern wurde der Fußball geprägt und Latinos gab es ja schon sehr lange in den USA, die wurden aber eher rausgehalten. Gab viel Rassismus, gab viel Ausgrenzung, haben dann teilweise ihre eigenen Clubs gegründet, ihre eigenen Freizeitligen. Und die Versuche, die es gab, von US-Profiligen auch mehr auf die mexikanischstämmige Minderheit zuzugehen, war eher so ein bisschen leblos. Es gab zum Beispiel mal die Los Angeles Aztecs. Da ging man auf die Mexikaner zu, gleichzeitig holte man europäische Spieler. Die Liga ging pleite, also hat lange gedauert. Und jetzt, allmählich, so seit 10, 15 Jahren, versuchen es die Clubs ernsthaft.
Was machen sie konkret?
Sie laden zum Beispiel mexikanische Influencer ins Stadion ein. Sie geben Autogrammstunden in Vierteln, wo viele Latinos leben. Sie posten Videos und Botschaften auf Spanisch. Das ist jetzt nicht sehr teuer und aufwendig, würde ich sagen. Das ist der Minimalstandard. Und vielleicht ist es auch schon zu spät, ja, weil die am meisten gesehene Fußballliga in den USA ist die mexikanische Profiliga. Die Leute schauen weiterhin über Streaming, über Fernsehen ihre alte Liga. Und fühlen sich so auch ein bisschen über den Fußball mit der Heimat verbunden. Und das könnte weiterhin auch zunehmen, wenn Trump und seine Verbündeten dagegen sticheln weiterhin.
Wie sieht's denn aus beim Nachwuchs? Ich nehme an, es gibt viele fußballbegeisterte Kinder, Teenies aus der mexikanischen Community in den USA. Werden die entsprechend rekrutiert?
Der Fußball gilt in den USA vielerorts noch als eher Mittelschichtssport, einer weißen Mittelschicht. Es gibt keine Struktur wie in der Schweiz, wie in Deutschland mit vielen ehrenamtlichen Fußballvereinen. Die Eltern müssen viel Geld zahlen für Aufnahmegebühren, für Material, für Reisekosten. Also es kann schnell in die Tausende gehen pro Jahr. Da sind Latinos eher im Nachteil. Deswegen sind sie lange auch nicht bis an die Spitze gekommen. Es gibt nur wenige Fußballer mexikanischer Herkunft, die für das US-Nationalteam gespielt haben, was eigentlich fatal ist. Die USA könnte längst zur Weltspitze des Fußballs gehören, schafft sie aber nicht.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Jetzt hast du vorhin schon mehrmals gesagt, dass aber auch aus Sicht der Fußballverbände natürlich auch ein großes ökonomisches, finanzielles Interesse dahinter steckt, wenn man es jetzt mal durch diese Brille betrachtet. Dass so viele Menschen eben durch die Strukturen ausgeschlossen bzw. nicht gefördert werden, ist das nicht eine riesige, vertane Chance?
Ja, die Fußballclubs haben diese Chance inzwischen erkannt. Die sind auch jetzt noch mehr ökonomisch getrieben. Der US-amerikanische Fußballverband, US Soccer, auch, aber vor allem, wenn er öffentlichen Druck bekommt, wenn die Mannschaft mal wieder schlecht performt, dann schreiben sie Stipendien auf, beauftragen mehr Scouts, sprechen auch mal über Rassismus, aber das ist bei weitem noch nicht ausreichend. Wie gesagt, da geht viel Potenzial verloren. Und der mexikanische Fußballverband, der springt in dieses Vakuum und schaut daneben auch, welche Spieler in den USA sind vielleicht interessant für das mexikanische Nationalteam. Aktuell im Nationalteam sind es 5 Spieler, also fast ein Fünftel des Teams, in den USA aufgewachsen. Teilweise haben die in den US-Nachwuchsmannschaften gespielt und haben sich dann entschieden für die mexikanische Auswahl. Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Spieler namens Alvarez. Ja, der hat die Jugendligen durchlaufen, der ist in den USA aufgewachsen und hat sich dann für das mexikanische Team entschieden.
Und genau dieser Spieler, Alvarez, der spielt heute beim mexikanischen Club von Guadalajara in Mexiko. Und in diesem Interview, da wird er gefragt, was hat denn dein Vater gesagt, als du nach Mexiko gewechselt bist? Der Vater habe geweint vor Freude. Sie hätten beide geweint, weil das wäre so wie so ein Traum für sie beide gewesen. Also diese emotionale Verbindung eben zu seinen Wurzeln auf der einen Seite, aber auch die Realität für ihn jetzt, beide Pässe zu haben. Würdest du sagen, ist das so ein bisschen sinnbildlich für diese Spielergeneration?
Ich glaube, das gibt's in den Mexiko und den USA schon etwas länger. Es gab immer wieder auch Konkurrenz um Spieler, um Talente, in denen wahrscheinlich auch so ein Ringen abläuft. Ja, die Heimat der Eltern, die eigene, er ist in den USA aufgewachsen. Mhm. Fußball ist so schön einfach, ja. Land spielt gegen Land, man hisst die Flagge, man singt die Hymne, aber so einfach ist es eben nicht. Das gilt nicht nur für Mexiko. Können wir noch auf das Schweizer Team schauen, wie viele Biografien sich dort, wie viele Identitäten sich dort in den Spielern spiegeln. Oder auch bei der deutschen Mannschaft. Oder schauen wir auf Kap Verde, ist ja zum ersten Mal für die WM qualifiziert. Keiner der Spieler von Kap Verde ist in Kap Verde aufgewachsen. Das sind alles Kinder und Enkelkinder von Ausgewanderten. Also die Weltmeisterschaft zeigt die Komplexität von Migration, von Kolonialgeschichte. Und ja, Efraim Alvarez und sein weinender Vater ist ein sehr zugängliches Beispiel sozusagen für diese komplizierte Fußballgeschichte.
Jetzt heute Abend geht's endlich los. Um 21 Uhr spielt Mexiko gegen Südafrika im Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026. Das Spiel findet im Mexico City statt, im besagten Aztekenstadion. Und die Lage vor Ort ist angespannt. Einerseits sind sehr starke Regenschauer angesagt. Andererseits gibt es auch viele politische Gruppierungen, die angekündigt haben, dass sie die Bühne für Proteste nutzen wollen. Ronny, auf was bist du persönlich am meisten gespannt?
Ich war vor kurzem am Aztekenstadion, stand vor dieser beeindruckenden Architektur, aber ich wusste nicht, das Aztekenstadion ist im Besitz eines großen Medienkonzerns, Televisa, und der will am Aztekenstadion ein Luxuskomplex bauen mit Hotel, mit Wohnungen, mit Einkaufszentrum. Und es gibt dort eine chronische Wasserknappheit und Menschen mit niedrigen Einkommen werden verdrängt. Also der Fußball in Mexiko, so sehr er die Kultur auch transportiert, verdeutlicht auch die Probleme von Mexiko. Ja, also die soziale Ungleichheit, steigende Mieten. Darauf freue ich mich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass über die WM diese Themen auch in die Welt hinaus transportiert werden. Dass rund um dieses Eröffnungsspiel oder um den Erfolg, wenn der Erfolg dann kommt, der mexikanischen Mannschaft, auch über Politik und Gesellschaft noch mehr gesprochen wird.
Ronny, vielen Dank, warst du hier bei uns im Podcast und viel Spaß heute Abend beim Fernsehschauen.
Danke für die Einladung und ciao.
Das war unser NZZ-Akzent von heute zusammen mit dem Fußballjournalisten Ronny Blaschke. Mein Name ist Alice Grosjean. Und wenn ihr euch allgemein gerade interessiert für die Sicherheitslage in Mexiko und wie da der Zusammenhang zur Bandenkriminalität aussieht. Ich verlinke euch sehr gerne eine Podcast-Folge dazu, die wir im April gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.